Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Reckers ist am Mikrofon. Guten Tag. Und das sind unsere Themen heute. Viele Frauen erhalten trotz Vollzeitbeschäftigung keine 1000 Euro Rente. Diese Meldung aus dem Bundesarbeitsministerium beschäftigt uns. Ich spreche gleich mit einer Professorin, die Frauen zu Altersarmut befragt hat. Außerdem fragen wir, welche Lücke der designierte Verteidigungsminister Boris Pistorius in Niedersachsen hinterlässt, wo er bisher Innenminister war. Und wir berichten von Kegelrobbenbabys, die zurzeit in der Nordsee geboren werden und die zum Teil in den Seehundstationen aufgepäppelt werden. Frauen sind in Deutschland stärker von Altersarmut betroffen als Männer. Das ist ein Missstand, der schon lange bekannt ist. Die Zahlen, die Anfang der Woche veröffentlicht wurden, lassen dann aber doch nochmal aufmerken. Und zwar hat jede dritte Frau, die Vollzeit beschäftigt war, dennoch eine Rente, die weniger beträgt als 1000 Euro. Und wohlgemerkt, da sprechen wir nur von den Frauen, die Vollzeit beschäftigt waren, nicht von den vielen Teilzeitbeschäftigten und Hausfrauen. Die Zahlen kommen aus dem Bundesarbeitsministerium und der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, nannte sie katastrophal. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit Irene Götz zu sprechen. Sie ist Professorin für Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie an der Uni München. Und sie hat unter anderem über Frauen im Alter geforscht und ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Kein Ruhestand – Wie Frauen mit Altersarmut umgehen«. Für das Buch, Frau Götz, haben Sie Interviews geführt und mit Frauen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus gesprochen. Was haben Ihnen diese Frauen erzählt? Haben Sie da mal ein typisches Beispiel?
Ja, das typische Beispiel ist schwierig, aber nehmen wir mal Yolanda Fischer. Das ist ein Pseudonym. Die Frauen wollen alle nicht erkannt werden. Sie hat Teilzeit gearbeitet, nachdem sie ihre Kinder bekommen hat. Zunächst als Kosmetikfachverkäuferin in einem Kaufhaus. Dann war die Arbeitszeit nicht mehr kompatibel mit den Betreuungszeiten. Samstag keine Betreuung. Sie war allein zuständig für die Kinderbetreuung. Der Mann hat sich rausgezogen. Sie musste wechseln in einen schlechter bezahlten Job in einem Lager im Kaufhaus. Mit etwa 50 wurde sie wegrationalisiert, war arbeitslos, fand nichts mehr, hat 50 Bewerbungen geschrieben und sie rutschte dann in eine Dauerarbeitslosigkeit, die dann auch natürlich weniger Rentenpunkte erbringt. Und sie lebt, als wir sie interviewt haben, das ist jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber wahr, vom Verkauf der Straßenzeitung, weil sie wollte auf gar keinen Fall dem Amt zur Last fallen. Viele Frauen trauen sich nicht zum Sozialamt, wissen nicht, dass eigentlich eine Aufstockung einer kleinen Rente möglich ist unter Umständen und dass das auch ein soziales Recht ist.
Sie haben jetzt so ein bisschen eine klassische Frau zwischen Familie und Beruf Teilzeitkarriere beschrieben. Wie jetzt bekannt wurde, leiden aber auch Frauen, die in Vollzeit erwerbstätig waren, unter sehr schmalen Renten. Warum das?
Das hat damit zu tun, dass Frauenberufe, sogenannte Frauenberufe, häufig schlechter entlohnt werden. Pflegearbeit gibt weniger Rentenpunkte, Verkäuferin gibt weniger Rentenpunkte, aber auch eine Sekretärin im öffentlichen Dienst kann in einer Großstadt mit ihrer Rente vielleicht um die 1000 Euro, wenn sie Vollzeit gearbeitet hat, nicht leben. Es hat damit zu tun, dass die tarifbedingten Gehälter und Löhne in vielen Branchen einfach nicht mitgezogen haben mit dem, was an Teuerung in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Mhm. Also wer praktisch nur diese eine Rente hat und nicht noch ein zweites Einkommen durch einen Ehepartner etwa, der ist im Alter arm. Diese Zahlen, die herausgekommen sind, verwundern mich überhaupt nicht und sie sind eine Katastrophe.
Ja, ich möchte noch mal auf die Erwerbsbiografien von Frauen in Ostdeutschland zu sprechen kommen. Die haben ja zumindest quantitativ sicherlich eine bessere Ausstattung bei der Kinderbetreuung. Sie haben immer selbstverständlicher als die westdeutsche Ehefrau weitergearbeitet. Wie ist die Lage der Frauen in Ostdeutschland? Ähnlich katastrophal?
Also lange Zeit, die letzten Jahrzehnte, war sie besser, weil die Frauen Vollzeit gearbeitet haben Aber nach der Wende kamen eben viele auch in eine längere Arbeitslosigkeit. Dann die Kindertagesstätten waren auch zum Teil schwerer zu bekommen, gerade in Großstädten. Und so haben sich die Erwerbsbiografien von den Frauen im Osten und im Westen ein Stück weit zu Ungunsten der Frauen, kann man sagen, angeglichen. Das heißt, dass die ostdeutschen Rentnerinnen heute auch mehr Teilzeit arbeiten. Und da gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Wenn man noch heute ostdeutsche Frauen fragt, warum arbeitet ihr Teilzeit, dann sagen sie, na, wir finden keine Vollzeitarbeit mehr. Viele Berufe werden ja nur noch in Teilzeit angeboten, Verkäuferin als Teilzeitstelle und so weiter. Und wenn man westdeutsche Frauen fragt, warum arbeitet ihr Teilzeit, dann hat es fast immer mit der Kinderbetreuung zu tun, die ganz selbstverständlich Aufgabe der Frau ist. Und das gilt leider in vielen Fällen noch immer heute.
Ich höre da, Frau Götz, auch bei Ihnen so ein bisschen Unmut raus, ob Ihrer Forschungen. Was müsste passieren, um die Lage von Frauen zu verbessern in Deutschland?
Ja, natürlich sollten viel mehr Frauen Vollzeit arbeiten.
Und wer kümmert sich dann um Kinder und Angehörige oder müsste das einfach gerechter aufgeteilt werden?
Ja, es müsste gerechter aufgeteilt werden. Es gibt ja die These und Frauen und Männer beide 30 Wochenstunden. Dann wäre das eine gerechtere Aufteilung, die vielleicht dann das Einkommen in der Familie auch sichert. Auf jeden Fall weg von dieser, wir nennen das Retraditionalisierung, die greift, dass die Frauen momentan diejenigen sind, die immer wieder zuständig sind für Kinder und auch Pflege von Angehörigen. Natürlich müssen auch Kindertagesstätten ausgebaut werden. Es muss selbstverständlich sein, dass auch Einjährige oder Anderthalbjährige einen Betreuungsplatz finden, der auch bezahlbar ist oder am besten kostenfrei. Das ist überhaupt nicht der Fall generell. Das ist ein Riesenpunkt. Aber es liegt natürlich auch daran, dass unser Rentensystem so aufgebaut ist, dass gute Löhne und Gehälter auch höhere Renten erwirtschaften. Wenn natürlich wir Lohndumping haben und einen zu geringen Mindestlohn oder zu viele Minijobs, dann haben wir natürlich auch diese Rentenlücke gerade bei Frauen.
Müsste vielleicht auch die sogenannte Care-Arbeit, also Kinderbetreuung, auch Pflege von älteren Angehörigen, auch das wird verstärkt in Zukunft auf uns zukommen, müsste die auch Rentenpunkte bringen oder mehr Rentenpunkte?
Das ist natürlich die Frage, wie man die Rente zukünftig aufstellen will. Care-Arbeit ist eine versicherungsfremde Leistung. Das heißt, dafür wird nicht die Erwerbsarbeit, die jemand leistet, die wird eben in Rentenpunkte umgerechnet. Und wenn jetzt Pflegetätigkeiten, auch Pflege von Hochaltrigen, die bringt keine Rentenpunkte oder wenig Rentenpunkte. Da müsste man überlegen, ob man da ein anderes Modell entwickelt. Da müsste man aber unsere gesamte Rente auch stärker umstrukturieren, etwa steuerbasiert. Im Moment ist das schwierig, weil man aus der Rentenkasse eben nur begrenzt solche versicherungsfremde Leistungen nehmen kann.
Professorin Irene Götz aus München war das. Sie forscht unter anderem zu Altersarmut von Frauen. Der bisherige niedersächsische Innenminister Boris Pistorius wird neuer Bundesverteidigungsminister. Die Eilmeldung kam heute Vormittag und hat unsere Hauptstadtkorrespondenten schon ein bisschen überrascht. Einige Namen wurden als Nachfolgerin von Christine Lambrecht ja gehandelt, die gestern ihren Rücktritt erklärt hatte. Pistorius wurde da nur am Rande erwähnt. Der SPD-Mann Pistorius war bisher Innenminister in Niedersachsen und das auch schon seit fast 10 Jahren. Grund genug, mit unserem Landeskorrespondenten in Niedersachsen darüber zu sprechen. Bastian Brandau, wie wird die Nominierung von Boris Pistorius denn in Hannover aufgenommen?
Ja, das war hier heute Morgen eben auch eine große Überraschung für alle, würde ich sagen. Aber für fast alle, muss ich sagen, denn Olaf Scholz hat ihn gestern angerufen und eben gefragt, ob er Verteidigungsminister werden wolle. Das hat Boris Pistorius auf Nachfrage gesagt bei einem Statement vor einer halben Stunde etwa in seinem Noch-Ministerium hier für Inneres und Sport.
Es ist mir eine wirklich außerordentlich große Ehre, dieses Amt zu übernehmen. Ich weiß um die Bedeutung der Aufgabe gerade in diesen Zeiten und ich danke meiner Vorgängerin, wenn ich das schon so sagen darf, Christine Lambrecht, für ihre Arbeit in diesen besonders schwierigen, herausfordernden Zeiten.
Soweit also der noch Innenminister und zukünftige Verteidigungsminister. Sein jetziger Chef, der Ministerpräsident Stefan Weil, hat gesagt, Deutschland bekomme einen sehr guten Verteidigungsminister. Davon sei er überzeugt. Er kenne Pistorius schon lange und schätze ihn sehr. 10 Jahre lang habe er als Innenminister für Sicherheit hier im Land gesorgt und so manche Herausforderungen gut und umsichtig bewältigt. Auch die Grünen, der Koalitionspartner, gratulieren. Pistorius kenne man als verlässlichen Verhandlungspartner, als Politiker, der das offene Wort schätze und es selbst pflege. Man habe ihn über all die Jahre als jemanden erlebt, der konkrete Vorstellungen habe und weiß, wie er Politik gestalten wolle, mit Nervenstärke und Überblick. Das also die Worte der Grünen, und die AfD hier in der Opposition übt Kritik an Pistorius, der die Sicherheitslage in Niedersachsen nicht unter Kontrolle bekomme und spricht von einer krassen Fehlbesetzung.
Der Mann ist, das muss man wohl festhalten, eine feste Größe in der niedersächsischen Landespolitik. Wie gesagt, 10 Jahre war er Innenminister. Ist denn Ihrer Einschätzung nach, Herr Brandau, die Lücke groß, die er in Hannover zurücklässt?
Ja, die ist groß, die ist sogar sehr groß, würde ich sagen. Pistorius ist eine entscheidende Stütze im Kabinett von Ministerpräsident Weil. Er galt auch vor den Koalitionsverhandlungen, hier war er im Oktober gewählt worden. Er galt als Minister eben als gesetzt. Er hatte ja schon öfter Ambitionen in Berlin angemeldet, vor allem als Bundesinnenminister war er gehandelt worden, hätte das wohl auch gerne gemacht. Ist es vermutlich auch wegen der Geschlechterparität interessanterweise, die nun ja aufgehoben scheint, eben nicht geworden. Aber das ist dann eben der Grund, warum es auch möglicherweise schon vor den Ampelverhandlungen in Berlin damals schon einen Plan B hier in Niedersachsen gegeben haben wird. Ob dieser Plan jetzt noch aktuell ist, muss man abwarten. Aber hier waren alle davon ausgegangen, dass Pistorius jetzt in Niedersachsen bleibe. Pistorius selbst hat gesagt, er geht davon aus, dass möglichst schnell ein Nachfolger oder Nachfolgerin ernannt werde.
Wer der Nachfolger sein könnte, das wollte ich Sie auch gerade fragen. Das ist die eine Frage und vielleicht die andere. Warum denken Sie, hat denn Kanzler Scholz Pistorius jetzt gebeten, den Posten des Verteidigungsministers zu übernehmen?
Ja, es gibt tatsächlich keinen logischen Kandidaten, Kandidatin, von dem man sagt, das wird auf jeden Fall jetzt der oder die Nachfolger. Man musste auch den Regionalproporz hier in Niedersachsen auch innerhalb der niedersächsischen SPD beachten. Aber man kann davon ausgehen, dass Stefan Weil eben nicht erst seit heute von Pistorius möglichem Aufstieg weiß, aber vielleicht auch erst seit gestern tatsächlich. Also das kommt schon recht überraschend, aber trotzdem soll schnell eine Nachfolgelösung präsentiert werden. Ja, und wen bekommt Scholz? Wir haben das Lob gehört von Ministerpräsident Weil und Koalitionspartner, auch mit der CDU hat Pistorius zusammengearbeitet. Auch Scholz und Pistorius kennen sich seit Jahrzehnten und er bekommt tatsächlich einen absolut loyalen Minister, davon würde ich mal ausgehen, der ein großes Ministerium hier seit rund 10 Jahren führt. Nach einhelligen Meinungen macht er das gut. Das mit der Loyalität ist spannend, ob Pistorius auch eigene Akzente setzen wird, zum Beispiel beim Thema Kampfpanzerlieferung. Ja, und hier wurde auch nochmal auf die Verbindung eingegangen. Er ist natürlich jetzt Innenminister, aber als solcher auch zuständig für die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Die ist ja durchaus sehr vertreten hier in der Fläche in Niedersachsen.
Dankeschön. Einschätzung live aus Hannover waren das von unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Das, was Sie da gehört haben, ist ein Heuler, also eine junge Robbe, genauer gesagt eine junge Kegelrobbe. Heuler hören sich nicht nur ganz niedlich an, sie sehen auch niedlich aus, mit großen runden Knopfaugen und pummeligem Körper. Die Kegelrobbe, die in der Nordsee lebt, ist übrigens Deutschlands größtes Raubtier. Und gerade ist bei den Kegelrobben Babysaison. Von November bis Ende Januar kommen die Jungtiere auf die Welt. Die meisten von ihnen werden 2 bis 3 Wochen lang von den Muttertieren gestillt und sind dann schon auf sich allein gestellt. Aber einige wenige verlieren den Kontakt zu ihren Müttern und liegen dann hilflos am Strand. Und um diese Heuler kümmert sich zum Beispiel die Seehundstation in Friedrichskoog. Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar hat Bekanntschaft mit dem Kegelrobbenmädchen Mathilda gemacht.
Die Helgoländer Düne Anfang Dezember. Die Wurfzeit der Kegelrobben ist in vollem Gang. Hunderte von ihnen liegen am Strand der Insel. Darunter entdecken Naturschützer ein verlassenes Jungtier. Dünenrangerin Ute Pausch beobachtet es erst einige Stunden, bevor sie eingreift. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Mütter ihre Jungen für die Futtersuche einige Zeit allein lassen. Letztlich lädt sie das Tier aber in eine Transportkiste und fährt es mit dem Handkarren zum Flughafen der Insel.
Das Jungtier ist nach der Geburt verlassen worden von der Mutter. Also die ist überhaupt nicht dabei geblieben. Dann haben wir das jetzt lange beobachtet und uns dazu entschlossen, das dann in die Aufzuchtstation zu geben. Ich habe es auch eben gerade hier gewogen im Flughafen auf der Gepäckwaage, also ein ganz Normalgewicht. Es könnte sein, dass die Mutter eine Erstgebärende war. Die wissen dann oft nicht so richtig, was sie machen sollen.
Nur Heuler wie diesen mit einer realistischen Überlebenschance schickt Ute Pausch aufs Festland. Mit einer Maschine des ostfriesischen Flugdienstes OFD. Die nimmt die Box mit dem Jungtier kostenlos mit nach Büsum. Knapp 25 Minuten dauert der Flug. Mit dem Auto geht es dann weiter in die Seehundstation Friedrichskoog, der einzigen Aufzuchtstation für Heuler und kranke oder verletzte Robben in Schleswig-Holstein. Die Mitarbeitenden arbeiten zwar im Landesauftrag, die Station muss sich aber über Spenden und Eintrittsgelder komplett selbst finanzieren. Hier wird der inzwischen auf Mathilda getaufte Heuler eingehend tierärztlich untersucht und anschließend auf die Quarantänestation gebracht. Ein abgeschiedener Bereich mit getrennten Becken, wo sich die Neuankömmlinge vom Stress ihrer Reise erholen können. Die Leiterin der Seehundstation, Tanja Rosenberger.
Da gehen wir nur zur Versorgung der Tiere hin und möchten aber natürlich auch sehen, wie zum Beispiel Kotabsatz, erbrechen sich Tiere, wie verhalten sie sich, wie orientieren sie sich. Und so ist auch die Verweildauer in der Quarantäne vom Tier abhängig. Da gibt es Tiere, die schon nach 3-4 Tagen, weil sie völlig unauffällig sind, nach vorne ziehen können. Und dann haben wir aber Tiere, die ein bisschen kritischer sind oder eben als Frühgeburten sowieso in einem, sag mal, schlechteren Zustand reinkommen. Die bleiben dann auch länger in dem Quarantänebereich.
Mathilda darf nach 10 Tagen in eines der 11 Aufzuchtbecken umziehen. Die befinden sich im öffentlich zugänglichen Teil der Seehundstation und die meisten von ihnen sind für Besucher einsehbar. Allerdings nur aus der Ferne von 2 Aussichtspunkten aus. Wirklich nah an die Tiere heran dürfen nur die Mitarbeitenden der Station und nur, um sie zu versorgen. Die Kegelrobben sollen sich gar nicht erst an Menschen gewöhnen, denn sobald sie kräftig genug sind, werden sie möglichst schnell wieder ausgewildert. Heuler Mathilda kam mit einem Geburtsgewicht von knapp 11 Kilo in der Station an und muss noch ordentlich zulegen. Knapp 3 Wochen nach ihrer Einlieferung frisst Mathilda im Aufzuchtbecken deshalb inzwischen fast 7 Kilo Fisch am Tag.
Das würden wir nicht mal so eben verknuspern. Und das ist für so eine Kegelrobbe, die aber sonst die fetthaltige Milch hat. Die können in diesen 2 bis 3 Wochen Säugezeit ihr Gewicht ja eben auch verdreifachen und dann ihre 40, 50 Kilo da auf die Waage bringen. Also die haben da einen anderen Stoffwechsel als wir. Und von daher kann sie das gut ab.
Dabei muss sie sich gegen ihren WG-Partner Kjell durchsetzen. Der kleine Bulle ist etwas größer als Mathilda und hat auch schneller kapiert, wie man selbstständig Fisch frisst.
Da war Mathilda ein bisschen langsamer. Also die kriegen dann immer schon einen kleinen Spielfisch mit ins Becken rein, sodass sie sich selber beschäftigen können. Und da war sie am Anfang noch nicht sehr interessiert. Und dann sagt es mal so klick mit rumschieben und dann wird geflattert und dann schon mal kleine Fischstücke mit abgeschluckt, bis sie dann raus hatte, dass man den Fisch doch auch besser im Ganzen fressen kann.
40 bis 50 junge Kegelrobben versorgen die Mitarbeitenden während der Wurfzeit zwischen November und Februar. Bis zum Sommer werden meist noch einige verletzte oder kranke Tiere eingeliefert. Dann beginnt die Wurfzeit der Seehunde. In Spitzenzeiten befinden sich dann bis zu 200 Jungtiere in der Station. Sobald Mathilda 30 Kilo wiegt, geht's für sie mit dem Schiff zurück in die Nordsee zu den Artgenossen. Tanja Rosenberger rechnet damit, dass das noch bis Ende Januar dauern wird.
Heuler Rettung an der Nordsee. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar war dabei. Ich verabschiede mich. Das war's von uns von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.